Als Predigtext lese ich aus den Klageliedern Jeremias aus dem 3. Kapitel. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimms Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen, er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken. Denn meine Seele sagt mir's. Das nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Du hast uns zur Kehricht und Unrat gemacht unter den Völkern. Alle unsere Feinde reißen ihr Maul auf über uns. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst. Dies nehme ich zu Herzen. Darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Musik
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein langer Text und ein verstörender Text. Manche würden vielleicht an manchen Stellen Anmerkungen machen und sagen, so darf man doch nicht von Gott reden. Ich stelle mir vor, wie Jeremia das alles sah, was an Unglück über das Volk gekommen war. Wir sehen ja jetzt im Fernsehen auch verstörende Bilder. Wir sehen Flüchtlingsströme schon lange. Wir haben uns daran gewöhnt eigentlich. Aber manchmal ergreift es einen dann doch, wenn sich da hineinversetzt. Jeremia hat das alles gesehen, wie die übrig gebliebenen als Gefangene weggeschleppt wurden nach Babylon. Ein Elendstreck von halb verhungerten Menschen. Und es kommen viele Dinge hier auch in den Klagliedern vor, auch im Buch Jeremia kann man das lesen, dass der Hunger so unvorstellbar schlimm war, dass die grauenhaftesten Dinge geschahen in der Stadt. Die Babylonier waren nicht gerade zimperlich, als sie die Stadt zerstörten. Alles das, was zum Krieg immer dazugehört, ist auch hier geschehen. Nicht nur Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Dinge, die man nicht ausführen möchte. Und all das sieht Jeremia. Und er könnte jetzt eigentlich am Straßenrand stehen und diesen Leuten sagen, hab ich's euch nicht gesagt? Könnt ihr ja lesen im Buch Jeremia, wie Jeremia vielleicht wie kein anderer Prophet in Israel um das Volk gerungen hat, dass es umkehrt zu dem lebendigen Gott. Aber sie wollten nicht hören. Immer und immer wieder. Und dann haben sie ihn geschlagen und ins Gefängnis gesteckt, am Ende dann in eine Zisterne, das war noch gnädig, man hat ihn beiseite getan, um ihn zu schützen, da saß er dann da. Sie wollten nicht hören. Hätte er jetzt nicht alles Recht gehabt zu sagen, seht ihr, da bekommt ihr, was ihr verdient habt. Wir merken, dass er so nicht reden kann. Jeremia ist Teil dieses Volkes, eines Volkes, dass Gott sich erwählt hat, nicht weil es ein besonderes Volk wäre, sondern einfach, weil Gott sich vorgenommen hat, mit diesem Volk eine Geschichte zu schreiben, aus Gnade und Barmherzigkeit, um ein Exempel zu statuieren, um diesem Volk Rechte und Gesetze zu offenbaren, dass es in dieser Welt von dem lebendigen, von dem einzig wahren Gott Zeugnis gibt. Und Jeremia ist Teil dieses Volkes. Und er nimmt sich nicht heraus und sagt, ja, ich bin ja anders gewesen. Genauso wie zum Beispiel der Prophet Daniel im Exil nicht etwa betet, ja, unsere Väter haben ja alles falsch gemacht, wie man das heute erleben kann. Nicht? Da tritt eine Generation auf, die weiß alles besser und sie klagt an die Alten, die alles falsch gemacht haben. Mag manches dran sein. Aber Daniel und Jeremia und auch Nehemia und Esra, sie beten und reden nicht so, sondern sie sagen, wir haben gesündigt. Und deswegen ist das hier eine einzige aneinandergereihte Klage, die sich an Gott wendet in einer Absurdität, die eigentlich nur ein gläubiger Mensch wirklich verstehen kann. Jemand, der mit seinem Herzen an Gott hängt, der kann das verstehen, alle anderen nicht. Wie jemand sagen kann, ja, was sagt er hier über Gott? Er hat mich in Finsternis gesteckt, er hat mich eingemauert, er hat seine Hand gegen mich gewendet und hat mir Fleisch und Haut zerschunden. Er hat mich in die Finsternis gehen lassen. Alles Gott. Ist Gott alles schuld, alles Unglück? Will er das damit sagen? Gott ist es alles schuld? Nein, das will er nicht sagen. Aber er will sagen, dass es für ihn keine Möglichkeit gibt, sein eigenes Leben und das seines Volkes zu deuten, anders als dass es mit dem lebendigen Gott zu tun hat, der allmächtig ist. Und deswegen kommt er gar nicht umhin zu sagen, all das, was dieses Volk jetzt erleben muss, kommt von dem Gott, an dem meine Seele hängt. Dennoch hängt. Denn wir lesen das ja hier, wie er schreibt, du wirst daran gedenken, denn meine Seele sagt's mir. Das ist doch widersprüchlich, nicht? Wie er das alles ausführt, wie Gott sich abgewendet hat und wie sein Gebet nicht zu Gott durchdringen kann, haben wir ja gehört. Und wie Gott seine Ohren verstopft und nicht hören will. Und all das ist Wirklichkeit für Jeremia und für dieses Volk geworden. Vielleicht auch manchmal für uns. Und dann sagt er aber, du wirst aber doch an mich gedenken. Meine Seele sagt's mir. Er kann diesen Glauben, der in ihn gelegt ist, nicht auslöschen, dass er an dem lebendigen Gott hängt, auch wenn Gott sich offenbart, manchmal in Gericht und Strafe. Und dass in unserem Land und in der ganzen westlichen Christenheit diese Wirklichkeit Gottes geleugnet wird und zusammengeschrumpft auf irgendeine Vorstellung vom lieben Gott, ist eine dermaßene Banalisierung des christlichen Glaubens, dass man sich nicht wundern muss, dass die Menschen in Heerscharen sich abwenden. Weil das muss jeder Mensch begreifen, der nur halbwegs bei Trost ist, dass man auf einen so simplen Nenner Gott nicht bringen kann. Sondern wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann haben wir es immer auch mit dem, wie Martin Luther sagt, verborgenen Gott zu tun, der furchtbar ist und der über unseren Verstand und unsere Vorstellungskraft hinausgeht und der eben auch richtet. Nun möchte ich nicht zu denen gehören, die immer dann auftreten, wenn irgendwelche Unglücke in der Welt sind und genau wissen, dann welche Strafe Gottes das jetzt für welche Abtrünnigkeit ist, das möchte ich nicht. Aber ich möchte doch trotzdem bei der Bibel bleiben und sagen, dass dieser Zusammenhang durchaus besteht, und zwar auch heute noch. Denn Gott hat sich nicht verändert über die Generationen, über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Er ist immer derselbe, gestern und heute und morgen. Und was für uns ja nur relevant ist, dass dieser Gott sich offenbart hat im Neuen Testament in Jesus Christus, und dass er unsere Blicke dahin wendet, lasst uns aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In ihm ist unser Heil begründet, das ist wahr. Und darauf sollen wir schauen und daran festhalten. Aber wir können nicht leugnen, dass Gott auch ganz andere Seiten hat. Und dass er die Welt auch richten wird. Das ist doch nicht eine alttestamentliche Vorstellung. Wir haben das ja gehört in der Vorstellung des Wochenspruchs. Dass alle werden erscheinen müssen vor dem Richterstuhl Christi. Und dann heißt es, dass er scheiden wird. In den Gleichnissen vom Weltende, in Matthäus 25, zählt Jesus gleich mehrere. Und wenn ihr das mal rausschreiben wollt, nehmt euch mal dafür Zeit, dann geht ihr die Evangelien durch, Matthäus, und dann schreibt ihr mal alle Stellen raus, wo Jesus vom Gericht Gottes redet, was furchtbar ist. Dann werdet ihr eine Menge Stellen finden. Ich finde das sehr leichtfertig, das einfach der frühen Christenheit in die Feder hineindeuten zu wollen und zu sagen, hat Jesus ja so nicht gesagt. Wir waren alle nicht dabei. Wir haben diese Heilige Schrift bekommen als ein Zeugnis, auf das wir gewiesen sind von den Jüngern Jesu, denen er sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich finde nicht, dass wir das Recht haben, nach 2000 Jahren uns hinzusetzen und zu entscheiden, welche Worte davon Jesus nicht gesagt hat, obwohl das an den Universitäten geschieht. Und egal, auch wie viele Leute da einstimmen, wir werden die Wirklichkeit Gottes damit nicht aus der Welt schaffen, sondern Gott bleibt einfach, wie er ist, ganz unbekümmert. Und wenn eine ganze Menschheit dagegen aufsteht und sagt, so darf Gott nicht sein, dann bleibt er es trotzdem, mit dem wir zu tun haben. Und zwar, wie alle Propheten bezeugen, in Gnade und Gericht, beides. Und wir haben heute den Volkstrauertag, der ist eingeführt worden 1919, nach diesen katastrophalen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Viel gebracht hat das nicht. Es hat nicht lange gedauert, da kam der Nächste. Und über dem Reichstag steht immer dieses Wort geschrieben, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Verderben haben wir nun wirklich viel gehabt. Und nachzuweisen, dass dieses Volk in Gottes Augen Sünde auf Sünde gehäuft hat, fällt nicht schwer. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, sagt Jeremia. Da ist noch ein kleiner Rest. Man könnte jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, jetzt ist alles aus. Was sind diese armseligen Gestalten, die jetzt in die Gefangenschaft gehen müssen? Jeremia sagt, noch ist es nicht ganz aus. Und das ist immer noch Güte. Das ist immer noch Güte Gottes, dass da noch dieser Rest ist. Und seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Wie absurd erscheint das in diesem ganzen Zusammenhang, nicht? Dieses, dieses, dieser Klagelieder, die Jeremia da ausbreitet, scheint das fast absurd, wie das hier aufleuchtet, dass er sagt, und Gottes Barmherzigkeit ist doch jeden Morgen neu. Und es ist eine köstliche Sache, wenn das Herz fest wird und man geduldig auf die Hilfe des Herrn hofft. Warum? Weil ein Zeugnis ist in dem eigenen Leben ein Zeugnis davon, dass Gott helfen wird. Meine Seele sagt es mir. Ich weiß nicht, was deine Seele dir sagt. Meine Seele sagt mir viele Dinge, auch sehr merkwürdige Dinge, absurde Dinge. Und meine Seele kann mir abgründige Dinge sagen, von denen ich nicht will, dass irgendjemand sie weiß. Da bleibt sie bei mir, aber Gott weiß es doch. Du kennst meine Gedanken von Ferne, sagt Psalm 139. Aber meine Seele, und dafür bin ich Gott dankbar, ist auch durchaus gefüllt von dem Wort des lebendigen Gottes. Es ist in mich hineingelegt worden durch meine Mutter zum Beispiel, durch gläubige Menschen in der Gemeinde, in der ich aufwachsen durfte. Und es ist ein unauslöschbares Zeugnis da, auch in meiner Seele genährt durch das Wort. Lest es. Da muss nicht immer alles für unseren Verstand sich so schön zusammenreimen, wie das bei anderen Büchern ist, die man lesen mag. Es ist ein schwieriges Buch, ein Buch voller scheinbarer Widersprüche, voller Reibungen, aber so ist ja auch unser Leben. Ist ja die Wirklichkeit, in der wir leben. Und wenn unsere Seele sich nährt von diesem Wort, dann wird sie uns auch bezeugen, dass immer noch Hoffnung ist, dass Gott immer noch einen Rest hat. Und zwar in seinem Volk, in seinem irdischen Volk Israel, in seinem geistlichen Volk der Gemeinde Jesu, ist immer noch ein Rest da bei allem Glaubensabfall, bei allem Rückgang von Kirchenmitgliedszahlen, bei aller Jämmerlichkeit, die wir vor Augen sehen, ist immer aber noch ein Rest da, der sich versammelt und das Wort hören will, so schwach das sein mag, so ohnmächtig wir uns da manchmal fühlen, weil wir merken, wir erreichen überhaupt gar nicht mehr die Menschen, wir wissen auch nicht, wie wir es anstellen sollen, das ist alles wahr. Wir sehen in der Gemeinde, wenn wir uns umschauen, wer kann mithelfen, wie viele in ihrem eigenen Leben kaum zurechtkommen, mit ihren Familienverhältnissen, mit der Arbeit, Überforderung an allen möglichen Stellen. Eine geknechtete, eine armselige Truppe, die Gemeinde Jesu, von der ist wirklich nicht die Erneuerung der Kirche oder schon gar nicht das Heil der Welt zu erwarten, wenn man das menschlich beurteilen mag. Aber das, was wir da sehen, ist immer noch ein heiliger Rest. Es ist die Güte des Herrn, dass wir noch nicht gar aussehen. Noch versammeln wir uns hier zum Gottesdienst. Ihr seid gekommen. Warum seid ihr da? Habt ihr nichts Besseres zu tun? An einem Sonntagvormittag? Ist immer noch ein Glaube da. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Mein Anteil, nicht? Mein Erbteil heißt es an anderen Stellen. Was kann ich denn sonst erben? Nur vergängliche, sinnlose Dinge. Das Einzige, was einen bleibenden Wert hat, ist Gott selbst. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, ist Psalm 73. Gott betrübt und plagt nicht von Herzen die Menschen. Er tut es, ja. Aber sein Herz ist eigentlich auf etwas anderes gerichtet, nämlich auf Umkehr. Warum murren denn die Leute im Leben, fragt Jeremia. Ja, murren finden aller halben statt. Wenn ihr wissen wollt, wie die Leute murren, macht den Fernseher an oder lest die Zeitung und guckt, was so verschickt wird über die Netzwerke. Da ist voll. Warum murren die Leute? Ja, die Leute hatten Recht zu murren und zu klagen, als sie in die Gefangenschaft gingen und alles verloren war. Wer wollte denn da nicht mit einstimmen? Aber Jeremia fragt, warum murren denn die Leute? Warum murren sie denn nicht über ihre eigene Sünde? Die verdrängen sie. Die suchen sie immer nur bei anderen. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Na, das ist Größe, finde ich. Wenn jemand in diesem Elend, wenn alles am Boden ist, dann sagt, lass uns mal lieber in uns gehen und mal bei uns schauen, nicht bei den anderen. Es ist immer leicht, den anderen ihre Fehler nachzuweisen, die auf der Regierungsbank sitzen oder irgendwo anders Verantwortung haben. Ja, das ist nicht schwer. Und wenn wir da sitzen, dann werden andere da sein, die uns unsere Fehler vorhalten. Das ist keine Kunst. Aber in sich zu gehen und zu sagen, was ist denn in meinem Leben? Da braucht man ein bisschen Rückgrat, den nur der lebendige Glaube uns geben kann. Weil wenn wir nämlich den lebendigen Glauben nicht haben, dass Gott uns aber doch ansieht, und wir wissen es als neutestamentliche Gemeinde ja auch noch besiegelt, denn der Apostel Paulus sagt, auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja und Amen. Ihn hat Gott auferweckt zu unserer Rechtfertigung. Das heißt, haben wir das Recht zu sagen, ja, Gott wird barmherzig sein um Christi willen, nicht um unseren Willen. Diese Barmherzigkeit Gottes, die Jeremia hier bekennt und sagt, meine Seele sagt es mir, dass Gott noch nicht den Schlussstrich endgültig gezogen hat. Diese Barmherzigkeit Gottes hat ja für uns einen Namen, sie ist ja Gestalt geworden, wir können sie ja anrufen. Und wer diesen Glauben nicht hat, kann nicht das Rückgrat haben zu sagen, ich weiß, kann schonungslos das aussprechen vor Gott und vor meinem eigenen Gewissen, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich auch nicht verdient habe, von Gott irgendwie auf Rosen gebettet zu werden. Das muss doch jeder Mensch wissen, in dem halbwegs noch Glaube ist und wo ein Gewissen noch sich regt. Und deswegen können wir mit Jeremia das so da einstimmen und sagen, lasst uns in uns gehen und erforschen und uns zum Herrn bekehren. Jeden Sonntag ist die Gelegenheit. Heute Volkstrauertag. Wollen wir das auch stellvertretend tun für unser ganzes Volk? Da sind nur wenige, die das tun. Aber es lohnt nicht, mit den Fingern zu zeigen auf die anderen, die es nicht tun und die ganz andere Dinge vorhaben, sondern in sich zu gehen und sagen, wir sind Teil dieses Volkes, natürlich, dieses natürlichen Volkes, einer Gemeinschaft, dieser Kirche. Und wir finden all das, was wir bei anderen feststellen an Gottlosigkeit, an Abtrünnigkeit, finden wir alles auch in uns selbst. Wir brauchen nicht mit Fingern zeigen, aber wir können immerhin eins tun, nämlich unsere Knie beugen vor Gott und sagen, wir wollen um dein Erbarmen bitten. Wie viele Kirchen, die da tun, durch die Jahrhunderte hindurch, bitten sie stellvertretend für das Ganze, für die ganze Kirche, stellvertretend für das ganze Volk, die ganze Gemeinschaft, Gott um sein Erbarmen. Und Gott hat immer noch gehört und hat immer noch eine Zukunft geschenkt. Nach dem Grauen des Ersten Weltkriegs, nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs, bis heute. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu, bis sie aufleuchtet, wenn Christus wiederkommt, was wir als Kirche ja bekennen. Das wollen wir auch tun mit dem Lied, was wir singen, aber das ist jetzt eigentlich kein Bekenntnis, dass Jesus wiederkommt, aber dass er uns rechtfertigt und dass er uns Kraft schenkt, durchzuhalten, die 404. Wollen wir singen als Predigtlied, dann beten wir und sammeln uns dann, ich sage es noch einmal, draußen am Ehrenmal, bitte rennt nicht einfach weg, sondern wir wollen den Volkstrauertag draußen abschließen, da spreche ich dann auch den Segen. Also jetzt das Lied 404, aber weil es kein Bekenntnis ist, würde ich sagen, wir sprechen dieses Bekenntnis, was uns eint mit allen Christen in der Welt, und ich bitte euch, zu diesem Bekenntnis aufzustehen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.